SWR 2 Leben.
Es gibt natürlich Baby One für Babys. Es gibt Fressnapf für Hunde. Wo ist bitte die Marktlücke für Senioren?
Darius Koschlesan steht auf der Bühne vom ausverkauften Mannheimer Klapsmühltheater. An Bistrotischen und in Stuhlreihen hören ihm rund 150 Leute zu.
Warum gibt es keinen netten Laden für die ältere Generation? Diese Idee hatte ich so ungefähr 2 Jahre vor dem Abitur und habe mich mal umgekickt, was gibt es denn so für Senioren? Und das war so in den 80ern wahnsinnig attraktiv. Also es ging zwischen Bestattungen und Sanitätshäusern, die also auch aussahen wie Bestattungen, hin und her. Und ich dachte, Mensch, also das ist doch tragisch. Warum kann man nicht mit alten Leuten einfach in einen netten, fröhlichen Laden gehen und die kaufen sich da was Nettes ein?
Während Darius Koschlesan vor wildfremden Menschen seine Geschichte erzählt, hält er eine Fernbedienung in der Hand, mit der er Fotos auf einer Leinwand zeigt.
Jetzt klicke ich mal weiter.
Nach dem Abitur geriet seine Idee mit dem Seniorenladen erstmal aufs Abstellgleis. Schließlich gab es da die Sache mit den Ärzten in seiner Familie, erklärt er.
In der 6. Generation in unserer Familie wurde der 1. Sohn immer Mediziner. Und insofern bin ich dann auch in diese Tradition eingetreten. Es war jetzt nicht so schlimm, ich bin nicht gezwungen worden, aber es ergab sich dann halt und mir fiel dann auch im Moment nichts Besseres ein. Hab dann in Heidelberg Medizin studiert, auch halbwegs ernsthaft und habe tatsächlich mein Studium auch beendet. Aber ich habe einfach festgestellt, während ich da so arbeitete in der Klinik, das Gesundheitswesen in Deutschland ist nicht das, wo ich mich noch in 20 Jahren sehe.
Zu viel Zeit für Bürokratie, zu wenig Zeit für die Patienten. Eigentlich hat Darius Koschlesan für seine Ausführungen nur 7 Minuten Zeit. So sehen es die international gültigen Regeln der Fuck-Up-Nights vor. Aber in Mannheim nimmt das keiner so genau. Wie auch die anderen 3 Vorträge an diesem Abend ist der von Darius Koschlesan gut 20 Minuten lang. Das macht aber nichts. Das Publikum hat Spaß mit diesem Mann, der so selbstbewusst von seinem beruflichen Auf und Ab berichtet.
Und dann habe ich tatsächlich in Heidelberg einen kleinen Laden angemietet, Senio, und habe mich da reingesetzt und bin bei meinen Kunden in die Lehre gegangen, habe gefragt, was braucht ihr denn? Und die Kunden kamen, haben gesagt, hey, ich habe Schwierigkeiten, das Garn einzufädeln beim Nähen. Ich habe diese oder jene Schwierigkeit. Und mein Job war dann, Produkte zu finden, die dort helfen. Das war damals ganz toll, 92. Es gab nämlich kein vernünftiges Internet. Wenn also einer kam und gesagt hat, ey, hast du ein Telefon mit großen Tasten? Dann musste ich, wer liefert was, in 6 Bänden durchblättern. Unter T, wie Telefon, da standen 50 Firmen drin. Und die habe ich alle angerufen, habt ihr ein Telefon mit großen Tasten?
Nö.
Das war also ziemlich mühsam, aber es hat einen Heidenspaß gemacht, weil die Dankbarkeit der Leute war riesig.
Das hat ihn angestachelt. Als er nach dem 50. Anruf keinen Hersteller für ein Telefon mit großen Tasten gefunden hatte, beschloss er selbst, zum Designer zu werden, wie er voller Selbstironie sagt.
Jetzt bin ich größenwahnsinnig geworden, habe gesagt, okay, Nokia ist gerade pleite gegangen, jetzt gehe ich hin und mache eine eigene Firma auf, habe die Firma FitAge gegründet und habe beschlossen, ein eigenes Seniorenhandy zu entwickeln. Ich habe einen deutschen Entwickler gefunden, habe einen deutschen Hersteller gefunden und habe dann mit diesen beiden Unternehmen zusammen Katharina, das Große, entwickelt, so hieß das Teil auch. Sie lachen, das Ding gibt's wirklich. Achtung. Ich lebte auf der linken Spur, das Leben raste an mir vorbei. Ich war ganz wichtig und habe eigentlich nicht mal mitgekriegt, dass ich 2 Kinder hatte. Dann hatte ich das große Glück, es klingelte bei mir mehr oder minder an die Tür, die Firma Quelle, Sie kennen, erinnern sich noch, den weltgrößten Versandhandel, und sagte, Mensch, sowas wie Senio, das fehlt uns im Sortiment, lass uns dich doch kaufen. Das fand ich gut und habe mich seither auf die Seychellen zurückgezogen. Nein, Quatsch, Quelle pleite. Aber nicht, weil ich das Geld gekriegt hätte, sondern weil halt Quelle, Sie wissen es vielleicht noch, doch irgendwie einigen Mist getrieben hat. Mein Lebenswerk, das ich also 15 Jahre aufgebaut habe, purzelte in dieser Nacht den Berg hinunter. Das war ein ziemliches Fuck-up.
Selbstkritisch gibt Darius Koschlesan zu, dass sein Betrieb früher oder später sowieso den Bach runtergegangen wäre, auch ohne Quelle. Schuld sei die One-Man-Show gewesen, wie er sagt, und meint damit, dass er zu viel auf einmal wollte und sich zu wenig Unterstützer gesucht hat. Nach diesem Fazit ist das Publikum dran und kann Fragen stellen.
Jetzt noch eine Frage. Hat die Familie Klar. da in dem Entscheidungsprozess mitgewirkt oder haben Sie es erst, die Familie, so richtig bemerkt, als Sie wirklich gescheitert waren? Oder?
Mein Vater ist mit 200.000 Euro, die er auf sein Haus aufgenommen hat, also das Familienhaus, in die FitAge, in die Handyfirma eingestiegen. Und als die insolvent war, können Sie sich vorstellen, was das für eine Nummer war.
Knapp 9 Jahre ist das jetzt her. Dass er über sein Scheitern einmal in lockerer Runde vor fremden Menschen reden würde, hätte sich Darius Koschlesan damals nicht im Traum vorgestellt. Ohne Publikum erzählt er davon nach der Veranstaltung in einem Nebenraum des Theaters.
Also es gab einige Phasen in meinem Leben, da hätte ich das ganz sicherlich nicht gemacht. Da habe ich mich nicht mal mehr auf Klassentreffen getraut, weil da immer gefragt wird, was machst du gerade? Und da war das dann nicht so schön. Aber ich bin mittlerweile wieder ziemlich weit oben und da macht es auch Spaß, zurückzublicken und über sich und sein Leben zu lachen.
Mittlerweile arbeitet der Humanmediziner als Hochschuldozent, Berater, Coach und Sachbuchautor. Dass es nichts wurde mit der Krankenhauskarriere, hält ihm sein Vater bis heute vor. Vor allem, weil Plan B mit dem Seniorengeschäft auch nicht funktioniert hat.
Dann war mein Vater schon relativ sauer und hat mir das eigentlich bis heute nicht 100% verziehen. Er kommt immer mal wieder mit so kleinen Spitzen und sagt, also wenn du jetzt aber Chefarzt wärst, dann. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Chefarzt wäre, wäre ich mit Sicherheit nicht so glücklich, wie ich jetzt bin.
Scheitern als Chance. Was nach einer Floskel klingt, hat sich bei Darius Koschlissan bewahrheitet. Und nicht nur bei ihm.
Ich kündige unsere einzige Sprecherin für heute Abend an. Ich betone das immer wieder so, weil das für uns was ganz Besonderes ist, wenn auch Frauen auf der Bühne stehen. Im Vergleich, wir haben jetzt insgesamt über 30 Sprecher. Davon ist jetzt die Simone die fünfte. Ja, also,
falls aber ich immerhin die fünfte. Genau.
Zwar führen zwei Frauen als Moderatorinnen durch den Abend, Angela Kniesel und Simone Ruckstuhl, die das Format vor 3 Jahren in Mannheim zum Leben erweckt haben. Frauen, die öffentlich von ihrem Scheitern erzählen wollen, gibt es aber wenige. Erklärungsversuche der Veranstalterinnen.
Frauen scheitern anders, sag ich jetzt einfach mal. Sie scheitern stiller. Das ist für mich, was denkst du?
Also es ist auch so. Ja, ich bin ja auch arg am Überlegen, aber ich glaube, es ist einfach schon der Aspekt, dass sie ein Stück weit anders scheitern und es auch anders verarbeiten, glaube ich, ja. Und ich weiß nicht, wir sind ja dran, ne? Ich meine, von dem Ladies Special sind wir weg, aber wir lassen es nicht los, dass wir noch mehr Menschen wie heute Abend die Dr. Simone Borell auf die Bühne kriegen, weil es sind so tolle, authentische Geschichten, die einfach ein Sprachrohr brauchen und nach draußen müssen.
Ja, herzlich willkommen, Dr. Simone Borell.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die nette Anmoderation und auch sehr cool, so viele von euch hier zu sehen. Hier vorne meine Family, einige meiner Studierenden sind auch da. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute das erste Mal diese Geschichte mit euch teilen darf.
Ganz leicht fällt ihr das aber nicht. Das kann man Simone Borell ansehen. Sie zittert, aber ihre Stimme ist sicher. Sie will das jetzt durchziehen.
Ich habe einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, um zu dokumentieren, wie das alles angefangen hat. Ihr seht mich hier 2014, 2015 in Frankfurt. Nach meiner Dissertation und der Arbeit in einigen Personalberatungen habe ich die Stelle angenommen als Kommunikationsleiterin in einem Finanzunternehmen. Fand das super toll als Germanistin. Ihr kennt die Vorurteile, die es da gibt, ne? Busfahren etc. Ich hatte es also geschafft, ein sehr gutes Gehalt zu verhandeln, war Kommunikationsleiterin. Alle anderen Männer, die dort in Führungskräften waren, doppelt so alt wie ich. Und ich dachte, ja, die können noch einiges lernen von mir.
Dieses gesunde Selbstbewusstsein bekam allerdings ziemlich schnell Risse, erzählt sie.
Ich wurde immer unglücklicher durch diesen ganzen Bullshit, den ich den ganzen Tag hörte. Das heißt, Floskeln, ein bisschen von Werte schaffen, Zukunft gestalten. Vor allem aber konnte ich es mit mir nicht selbst vereinbaren, dass ich Sachen kommunizieren sollte, die das Unternehmen überhaupt nicht wirklich einhielt. Dass Mitarbeiter schlecht behandelt wurden, angeschrien wurden, das wollte ich nicht mitmachen. Und vor allem wollte ich nicht Menschen über meine Texte gucken lassen, die davon überhaupt keine Ahnung haben. Also gab es sehr, sehr viel Stress mit mir und dem Management, was sich dann auch irgendwann physisch geäußert hat, denn ich bekam ziemlich starke Panikattacken.
Irgendwann ging gar nichts mehr, berichtet sie dem Publikum, das ganz ruhig geworden ist. Ihr Körper hat Simone Borell unmissverständlich klargemacht, es reicht. Von 100 auf 0 in wenigen Tagen. Aber ist eine psychische Erkrankung wirklich ein Scheitern?
Ja, damals sah ich das als Scheitern, weil ich das Gefühl hatte, ich komme in so einer klassischen Businesswelt nicht klar. Aber mittlerweile sehe ich das eigentlich überhaupt nicht mehr als Scheitern, sondern es war wie so eine Art Ausbruch auf einem Kokon. Durch die Panikattacken habe ich mich strukturiert mit meinen Ängsten auseinandergesetzt und Es ging eigentlich vor allem darum, dass ich dadurch an Blockaden gekommen bin, die mich früher einfach gehindert haben, sehr viel mit was mit Sicherheit zu tun hat oder auch sehr viel mit gesellschaftlichen Konventionen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwie so ein bisschen das machen, was ich mal so vorgelebt bekommen habe, was auch mit Status zu tun hat, aber das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin viel zu unkonventionell und viel zu freigeistig von meinem Leben her und ich konnte nur dadurch diejenige werden, die ich heute bin und das machen, was ich machen möchte, nämlich selbst mein Business vorantreiben und selbst die Wissenschaft machen, die ich möchte.
Dass sie als Sprecherin auf der Fuck-Up-Bühne zu einer Minderheit gehört, ist für Simone Borrell nicht überraschend. Als studierte Genderlinguistin kennt sie sie nur zu gut, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Businesswelt.
Das liegt zum einen daran, dass Frauen eine ganz andere Sozialisation bekommen. Also das heißt, sie lernen am Anfang schon ihres Lebens in gewissen Spielen, die sie machen mit anderen Frauen, dass man auf gar keinen Fall irgendwie nicht nett sein darf oder irgendwas sagen soll, was mit Kritik zu tun hat. Und Männern lernen eher, dass man Wettbewerb hat, dass man mal Fußball spielt. Wenn man halt gerade nicht gut ist, geht man auf die Ersatzbank. Und wenn man wieder gut ist, dann darf man wieder rein. Also die werden schon viel früher damit in Kontakt gebracht, dass es okay ist, mal nicht gut zu sein, nicht zu performen, sozusagen neues Spiel, neues Glück. Und für Frauen ist es so, dass die sich dann vor allem sehr stark in so Selbstabwertungsspiralen begeben. Das habe ich auch bei mir selbst gesehen. Und das ist aber auch das Tolle gewesen, dass ich mich dann damit wirklich auseinandersetzen musste. Also um das jetzt mal ganz auf den Punkt zu bringen.
Inzwischen ist auch Simone Borrell ihre eigene Chefin und leitet eine linguistische Unternehmenskommunikation. Ein Job, den sie selbst erfunden hat. Dabei berät sie Unternehmen und Führungskräfte, was sie auf sprachlicher Ebene verbessern könnten, zum Beispiel bei Werbetexten oder in Reden. Das gehört auch zum Konzept der Nächte des Scheiterns, zu erzählen, wie es nach der Krise weitergegangen ist. Denn das haben alle Teilnehmer der Fuck Up Nights gemeinsam. Sie haben das Gefühl, gescheitert zu sein, überwunden. Anders ginge es auch nicht, meinen die Organisatorinnen Angela Kniesel und Simone Ruckstuhl hinter der Bühne.
Also die meisten, eigentlich alle, die stehen alle wieder auf den Füßen. Also es ist so, dass niemand, der ganz unten ist, zu uns auf die Bühne kommt, sondern er spricht darüber mit einem gewissen Abstand, wobei es doch immer wieder und für viele trotzdem eine große Herausforderung ist, über diese Zeit zu sprechen. Das merken wir immer wieder und ja, es ist auch ein guter Lerneffekt für alle.
Und darum geht es auch nicht unbedingt, dass jetzt jemand hier ist, der gerade aktuell total im Scheitern ist. Es geht ja letzten Endes uns darum, dass weitererzählt werden kann, was habe ich daraus gelernt. Weil alle waren sie ja mal in der Tat im Fuck-up, wenn man es so nennen darf, ja. Und je nachdem, wie sie da wieder auferstanden sind.
Angela Kniesel und Simone Ruckstuhl wollen das Scheitern im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig machen. In anderen Teilen der Welt ist das schon längst der Fall, sagen sie.
Das ist auch nochmal so eine Sache, dass Deutschland ja so gut wie keine Fehlerkultur hat und das wollen wir ja auch ein bisschen dazu beitragen, genau.
In Amerika, habe ich gehört, da gehört das zum guten Ton.
Ja, und vor allem, dass man Kredite kriegt und Geld kriegt, ja. Also die Leute gelten als erfahren, wenn sie sagen können, ich hatte schon 3 Fuck-Ups in meinem Leben. Also dann sagt die Bank, okay, alles klar, wir können mal Geld geben. Irgendwie lernst du daraus bestimmt immer irgendwie mehr. Das ist hier, wie Simone sagt, natürlich echt noch anders. Und wir haben das Gefühl, dass an diesen Abenden darüber anders gesprochen wird. Das Authentische ist ein ganz wichtiger Punkt. Da passiert wirklich was. Man merkt, das Publikum ist sehr interessiert, stellt Fragen, was sie auch selber mitnehmen. Und ja, es ist kein aufgeblasener Abend. Also es geht ums Eingemachte, da sind auch schon mal Tränen geflossen, weil das Thema einfach emotional ist und weil es viel zu wenig nach außen gebracht wird.
Dass Scheitern nicht nur tragisch oder lehrreich sein kann, sondern auch poetisch, beweist der Mannheimer Musiker Dominik Bär, Special Guest der vergangenen Fuck Up Night.
Hi, ich bin Dominik und das ist Simon, der heute Abend mit an der Harfe sitzt. Ich habe mich auch vor einem Jahr jetzt selbstständig gemacht, deswegen finde ich es unheimlich interessant, auch diesen Geschichten zu lauschen und habe schon mal so einen Vorgeschmack, was alles noch auf mich wartet. Und ich bringe gerade ein neues Album raus dieses Jahr und jeden Monat gibt es einen neuen Song. Song Nummer 2 hieß Fall und es geht ums Scheitern und den werden wir jetzt spielen. Ich habe auch in der letzten Zeit mich ziemlich viel mit dem Thema beschäftigt, mit dem Fallen, und meine neue Philosophie, die ich versuchen will umzusetzen, ist to fail fast. Weil ich das Gefühl habe, je schneller ich scheitere, desto schneller kann ich was draus lernen. Oh, you know that thing was not the smartest thing to do. Oh, you feel the world is laughing back at you.
fall, you just get up. Oh. Hinfallen und einfach wieder aufstehen. Davon singt Dominik Bär. Aber manchmal ist das leichter gesagt als getan. Deshalb war es für die Veranstalterinnen anfangs auch gar nicht so einfach, Freiwillige zu finden, die so offen von ihrem Scheitern berichten. Aber die positive Stimmung der Fuck Up Nights hat sich inzwischen rumgesprochen. Daher ist es jetzt sogar so, dass die Redner sich selbst bewerben. Simone Ruckstuhl und Angela Kniesel können dann unter den besten Geschichten des Scheiterns auswählen.
Der Matthias ist heute der jüngste Speaker, bringt aber einen ganz, ganz vollen Koffer voller Erfahrungen mit. Und was mir in deiner E-Mail sehr gut gefallen hat, war ein Zitat über deine Geschichte. Rückblickend würde ich es wieder tun. Und im Nachhinein kann ich sogar behaupten, dass verdammt viel schiefgelaufen ist, ich aber immer noch lebe und vor allem es immer und immer wieder weitergeht. Wir freuen uns total auf deine Geschichte. Herzlich willkommen, Matthias Knebel.
Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich fange mal ganz hinten an. Ich habe zu Beginn meinen Hauptschulabschluss gemacht, habe die Realschule nachgeholt, habe danach eine Ausbildung gemacht im Kfz-Bereich, habe dann gemerkt, dass das überhaupt gar nichts für mich ist und bin dann wieder auf die Schule, weil ich gesagt habe, ich mache mein Abitur nach. Und eigentlich hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch vor, Maschinenbau zu studieren, aber das Ganze hat sich dann relativ schnell erledigt gehabt, weil ich gemerkt habe, wenn ich Bilder mache, verdiene ich Geld damit. Und so ist eigentlich das Ganze so ein bisschen in Fahrt gekommen. Einer meiner besten Kumpels hat in Heidelberg Informatik studiert. Und ja, so hat mir ruckzuck eigentlich unsere erste Firma, unser erstes Unternehmen angemeldet. Und mit Maddock Media haben wir eigentlich einfach alles gemacht, worauf wir Bock hatten.
Nämlich Webseiten gebaut, Videos produziert, Werbung gemacht, Autos mit Reklamefolien beklebt. Matthias Knebel war damals Anfang 20. Inzwischen ist er Ende 20. Bei seinem Vortrag wirkt er zugleich aufgedreht, aber auch etwas erschöpft.
Irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen und haben gesagt, okay, wenn wir alles machen, so, dann sind wir die, die alles machen, aber nichts davon können die richtig. Und dann haben wir gesagt, okay, um da so ein ganz kleines bisschen Struktur reinzubekommen, trennen wir doch einfach zumindest die Fotografie und die Videografie davon. Dann haben wir die Werbeagentur und die Agentur für Foto und Video. Waren dann ganz viel in Berlin unterwegs, auch Fashion Week. Und haben da eigentlich so 7 Tage die Woche wirklich alles reingesteckt, was wir irgendwie an Energie zur Verfügung hatten.
Und es war sogar noch mehr Energie vorhanden, erzählt er schmunzelnd. Deshalb kam irgendwann eine Eventagentur dazu.
Haben gesagt, wir machen direkt zu Beginn mal eine eigene Party. Aber wir haben dann gesagt, wir spinnen jetzt einfach total rum. So, was wäre, wenn wir jetzt auf die perfekte Party kommen würden im Sommer? Und im Februar 2015 war es dann so, dass mein Geschäftskollege gekommen ist und hat gesagt, ich habe jetzt einfach ein Event online gestellt. Und dann dachten wir, ja, okay, cool. Wir wollten ja die Agentur gründen. Wir haben gesagt, wir machen gleich ein kleines Festival draus, was wir nächstes Jahr dann vielleicht auf 2 Tage ausweiten können.
Das Ganze ohne betriebswirtschaftliches Wissen und mehr oder weniger ohne Plan. Matthias Knebel und sein Kumpel haben ein Freibadgelände angemietet, Bands und Schaumkanonen eingekauft, Getränke organisiert und sehr viel Werbung gemacht. Über diese Blauäugigkeit kann Matthias Knebel heute selbst nur noch lachen.
Dann war irgendwann so der Tag der Veranstaltung und die von der Location haben uns gesagt, okay, hör zu, es könnte passieren, dass einfach niemand kommt oder es könnte auch passieren, dass der komplette Parkplatz vollsteht mit Menschenmengen, die wir niemals aufs Gelände lassen können und müssen uns dann überlegen, was wir für einen Deeskalationsplan aufstellen auf die Schnelle.
Mehr Glück als Verstand. So würde es Matthias Knebel im Rückblick selbst beschreiben. Denn das größte Glück war, dass das Wetter gut war am Veranstaltungstag. So kamen immerhin ausreichend Gäste, dass die jungen Partyveranstalter mit plus minus null aus der Sache rauskamen. Aber danach war die Luft raus. Und nicht nur das. Die vorher so enge Freundschaft zu seinem Geschäftspartner ist an dem Stress zerbrochen. Die beiden kannten sich seit Schultagen, haben über Jahre mehr Zeit miteinander verbracht als mit ihren Freundinnen. 3 Jahre ist das her. Seitdem reden die beiden kein Wort mehr miteinander. Das wirft im Publikum Fragen auf.
Das eigentliche Interessante für uns alle ist ja, wirst du jetzt die Eier haben, ihn anzusprechen oder nicht? Und die zweite Sache, wie finden wir es raus, ob du es jemals getan hast?
Also es waren 2 Fragen.
Richtig.
Die eine war, ob ich die Eier habe, ihn anzusprechen und anzuschreiben. Ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass ich das machen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welchem Rahmen ich das haben will.
so.
Aber wir wollen es ja alle wissen. Weil ich meine, das war ja jetzt der Fuck-up, über den du eigentlich gesprochen hast, oder? Weil alles andere lief ja, du hast 1200 Tickets verkauft und so. Vielleicht sollten wir ihn jetzt direkt anrufen und irgendwie alle mithören, wie du diesen Anruf deines Lebens wagst.
Naja, das ist eine Sache, mit der habe ich mich im Vorhinein eigentlich am meisten beschäftigt. Ich sag mal, dieser persönliche Kampf zwischen uns beiden. Der eigentliche Fuck-up war für mich zwar auf der einen Seite, den Kontakt zu ihm zu verlieren und die Art und Weise, wie es auseinandergegangen ist. Der Fuck-up war für mich aber auch diese krasse Welle, die über mich hereingeschwappt ist, von Leuten, die gesagt haben, wir haben dir gleich gesagt, dass das nicht funktioniert, lass das sein. Und dieses, du stehst eigentlich vor nichts. Und dann nochmal so den Baseballschläger nochmal in die Fresse geschlagen zu bekommen von allen. So, das war eigentlich mein eigentlicher Fuck-up.
Everyone falls, it's what we're made to do.
Das wird nichts, lass es lieber. Worte, die Matthias Knebel schon als Kind gehört hat. Wie sehr ihn das bis heute wurmt, erzählt er hinter der Bühne.
Auf der Hauptschule war es so, dass ich eine Lese-Rechtschreibschwäche hatte. Und das war eigentlich so mit der Hauptgrund, warum ich nicht direkt auf die Realschule gekommen bin. Das war aber eigentlich an mich so die erste Ansage, so von wegen, ja, das kannst du nicht. Und das ist auch so eine Sache, die sich eigentlich bei mir durch mein komplettes Leben so durchzieht. Weil egal, was ich vorhab, ist das immer so die Ansage, ja, aber das, so, das kannst du nicht einfach so machen. Aber es funktioniert halt doch irgendwie.
Inzwischen hat er sich ganz auf Fotos und Videos spezialisiert und leitet seine eigene Agentur mit Erfolg. Ans Aufgeben hat er nie gedacht, auch weil er immer wieder Menschen in seinem Umfeld hatte, die an ihn geglaubt haben, sagt er.
Ich war genau an dem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich bin ich gerade arbeitslos, eigentlich habe ich so alles, was ich die letzten 4 Jahre aufgebaut habe, in Sand gesetzt. So, was mache ich jetzt und mit welcher Motivation? Und ich glaube, das ist einfach so ein Stück Persönlichkeit von mir, weil ich das einfach nie komplett abhaken kann. Weil selbst wenn ich merke, dass das total schief gegangen ist, dann dauert es einige Zeit, dann bekomme ich wieder neue Ideen und dann merke ich wieder, wie ich das einfach probieren muss.
Zerbrochene Freundschaften, Krankheit, schlechte Planung oder ganz einfach Größenwahnsinn. Die Gründe für ein berufliches Scheitern können ganz unterschiedlich sein. Was daraus entsteht, ist aber meist sehr ähnlich, sagt Fuck-Up-Nights-Veranstalterin Simone Ruckstuhl.
Die erkennen irgendwann den eigentlichen Sinn, was sie eigentlich tun wollten. Und das ist meistens die Quintessenz von den meisten Sprechern, die wir haben, dass sie gesagt haben, ich war voll auf dem Holzweg, das war alles Schein. Und jetzt habe ich das gefunden, was ich wollte. Und das halt einmal mit einem kurzen Umfallen.
Den beiden Veranstalterinnen Angela Kniesel und Simone Ruckstuhl ist es wichtig, auch nach einer Fuck-Up-Night den Kontakt zu ihren Rednern zu behalten. Sie sagen, bereut habe bisher noch keiner, öffentlich vom Scheitern zu berichten.
Ganz viele sagen eben, und es ist genau der Punkt, dass es für sie so ein bisschen wie Therapie war, die Sache einfach zu verbalisieren, der Sache eine Bühne zu geben. Viele sagen auch, ich hätte nicht gedacht, dass es mich doch noch mal so auffühlt. Eigentlich waren jetzt ein paar Jahre dazwischen und irgendwie habe ich es auch noch mal voll erlebt. So. Und ein paar hätten auch nie gedacht, dass sie vor so vielen Menschen sprechen können. Also wie toll, ne? Also auch das.
Es gibt auch welche, die wirklich durch die Fuck-Up-Nights ja noch mal richtig durchgestartet sind. Ja. Also die wirklich dadurch, dass sie sich bei der Fuck-Up-Nights gezeigt haben, über ihr Scheitern gesprochen haben, das dann auch tatsächlich publik gemacht haben, ganz viel Resonanz bekommen haben. Ja, viele sind auch jetzt wirklich als Coaches unterwegs. Die sagen, ich spreche darüber und ich kann dir da helfen. Und ich war da auch mal in der Situation. Also haben praktisch das umgedreht.
Falling's just the setting up, forgetting up is falling's next best move.